ein Text, Kantor 1 ist es, Kapitel 11, Text 26. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Om Nivaso Yashyoraha Pana Patram Mukam Trisham Bahavo Loka Palanam Sharanganam Padambujam Shri Yo Nivaso Yasyora Pana Patram Mukam Drisham Bahavo Loka Palanam Saranganam Padambujam Shri Yo Nivaso Yasyora Pana Patram Mukam Drisham Bahavo Loka Palanam Saranganam Padambujam Shri Yo Nivaso Yasyora Pana Patram Mukam Drisham Bahavo Loka Palanam Saranganam Padambujam. Ja, bitte. Bitte. Mm-hmm. Danke schön. Shriyo, der Glücksgöttin, Nivasaha, der Wohnort, Yasya, einer dessen, Udaha, Brust, Panapatram, das Trinkgefäß, Mukam, Gesicht, Drisham, von Augen, Bahavaha, die Arme, Lokapalanam, der regierenden Halbgötter, Saranganam, der Gottgeweihten, die von der Essenz oder Substanz sprechen und singen. Yes. Padambujam, die Lotusfüße. Dieser Text ist ein Text, der im Zusammenhang verstanden werden möchte. Er taucht auf im 11. Kapitel des 1. Kantos und behandelt ein, also das 11. Kapitel behandelt einen sehr interessanten Zusammenhang, von dem wir heute hören wollen. Es ist so, dass in dem 11. Kapitel beschrieben wird, wie Krishna in seine eigene Stadt Dwaraka einzieht. Und was sich dabei im Einzelnen zuträgt. So in diesem Text 26 wird ein wenig von Krishnas atemberaubender Schönheit beschrieben, die eigentlich sich mit nichts in dieser Welt vergleichen lässt. Ich lese einfach mal die Übersetzung jetzt vor. Die Brust des Herrn ist der Reich, ist das Reich der Glücksgöttin. Sein mondgleiches Antlitz ist das Trinkgefäß für Augen, die nach dem Schönen trachten. Seine Arme sind die Ruheplätze der verwaltenden Halbgötter und seine Lotusfüße sind die Zuflucht der reinen Gottgeweihten, die niemals über etwas anderes sprechen oder singen als den Herrn. Erläuterung. Es gibt verschiedene Arten von Menschen, die alle in unterschiedlichen Dingen verschiedenartige Genüsse suchen. Manche streben nach der Gunst der Glücksgöttin und ihnen geben die vedischen Schriften die Auskunft, dass dem Herrn ständig Tausende und Abertausende von Glücksgöttinnen mit aller Ehrfurcht im Chintamani Dham, dem transzendentalen Reich des Herrn, dienen, wo die Bäume Wunschbäume sind und die Gebäude aus dem Stein der Weisen bestehen. Govinda, der Herr, hütet dort die Surabi-Kühe. Das ist seine natürliche Tätigkeit. Die Glücksgöttinnen können wir automatisch sehen, wenn wir uns zur körperlichen Erscheinung des Herrn hingezogen fühlen. Und die Unpersönlichkeitsphilosophen können diese Glücksgöttinnen nicht wahrnehmen, weil sie die Angewohnheit haben, trockenen Spekulationen nachzuhängen. Und die Künstler, die von der Schönheit der Schöpfung überwältigt sind, sollten lieber das schöne Antlitz des Herrn betrachten, um volle Befriedigung zu erlangen. Das Antlitz des Herrn ist der Inbegriff der Schönheit. Was sie als schöne Natur bezeichnen, ist nichts weiter als sein Lächeln. Und was sie als die lieblichen Lieder der Vögel bezeichnen, sind lediglich Abbilder der flüsternden Stimme des Herrn. Wenn ihr das nächste Mal die Nachtigallen zwitschern hört, wisst, das ist ein Abbild der flüsternden Stimme des Herrn. Es gibt Halbgötter, die mit Teilbereichen der kosmischen Verwaltung betraut sind, und es gibt winzige Götter, die im Staatsdienst stehen. Die Nationalräte wahrscheinlich. Sie fürchten sich ständig vor Rivalen, doch der Herr könnte sie immer vor feindlichen Angriffen beschützen, wenn sie bei seinen Armen Zuflucht suchten. Ein vertrauensvoller Diener des Herrn im Regierungsdienst ist das ideale Staatsoberhaupt und er ist imstande, die Interessen der Allgemeinheit zu wahren. Andere, die nur dem Namen nach Regierende sind, müssen als Verkörperung des Anachronismus betrachtet werden. Sie stürzen die von ihnen regierten Menschen nur ins Elend. Echte Regierungsoberhäupter können sich im Schutz der Arme des Herrn in Sicherheit fühlen. Der höchste Herr ist Tsaddam, die Essenz aller Dinge. Und diejenigen, die über ihn singen und sprechen, werden als Tsaddangas oder reine Gottgeweihte bezeichnet. Die rein Gottgeweihten sehen sich immer nach den Lotusfüßen des Herrn, denn der Lotus seiner Füße wirkt eine Art Honig, den die Gottgeweihten in transzendentaler Weise kosten. Sie gleichen Bienen, die stets nach Honig suchen. Srila Rupa Goswami, einer der großen Gottgeweihten und Acharyas der Gaudiya Vaishnava Sampradaya, verfasste ein Lied über diesen Lotushonig, in dem er sich selbst mit einer Biene verglich. Er schrieb: O Krishna, o Herr, ich möchte dir meine Gebete darbringen. Mein Geist gleicht einer Biene und sehnt sich nach ein wenig Honig. Bitte gewähre daher meinem Bienengeist einen Platz bei deinen Lotusfüßen, der Quelle allen transzendentalen Honigs. Ich weiß, dass selbst große Halbgötter wie Brahma das Strahlen der Nägel deiner Lotusfüße nicht zu sehen vermögen, obwohl sie seit Jahren in tiefer Meditation versunken sind. O Unfehlbarer, ich strebe trotzdem danach, denn du bist deinen ergebenen Geweihten sehr gnädig. O Madhava, ich weiß auch, dass ich keine wahre Hingabe an den Dienst für deine Lotusfüße besitze. Doch weil du, o Herr, unfassbar mächtig bist, vermagst du das Unmögliche zu tun. Deine Lotusfüße übertreffen selbst den Nektar des himmlischen Königreiches und daher fühle ich mich sehr zu ihnen hingezogen. O höchster Ewiger, lass also bitte meinen Geist auf deine Lotusfüße gerichtet sein, auf dass ich ewig den Nektar deines transzendentalen Dienstes kosten möge. Die Gottgeweihten sind zufrieden, wenn sie sich bei den Lotusfüßen des Herrn aufhalten dürfen. Sie streben nicht danach, sein schönes Antlitz zu sehen oder von seinen starken Armen beschützt zu werden. Sie sind von Natur aus demütig. Und der Herr ist solch demütigen Geweihten stets zugeneigt. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Taskachyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Rasaji Govatta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Im Krishna-Bewusstsein gibt es grundsätzlich zwei Ziele, die ein Devotee anstrebt. Das erste Ziel ist seine Anziehung, die über so viele Themen dieser materiellen Welt verbreitet ist, langsam daraus zurückzuholen. Und das ist möglich durch das zweite Thema, dass man seine Anziehung an Krishna vergrößert. Also unsere, sagen wir mal, Anziehung an die materielle Welt können wir verlieren, indem wir über die Nachteile des materiellen Lebens hören, mit großer Aufmerksamkeit und einem fast analytischen Verstand. Aber unsere Anziehung zu Krishna zu vergrößern, geht eigentlich nicht durch Analyse, durch Jnana, sondern mehr dadurch, dass wir über Krishnas verschiedene Aspekte, Krishnas verschiedene transzendentalen Herrlichkeiten hören. Und das Bhagavatam ist ein Buch, in dem die Aktivitäten der höchsten Persönlichkeit Gottes enthalten sind und ist dazu bestimmt, unsere Anziehung an Krishna zu vergrößern. Dieses 11. Kapitel nun ist ein sehr wichtiges Kapitel im ersten Kanto des Srimad Bhagavatams, weil in dem 11. Kapitel etwas stattfindet auf der Bühne des Bhagavatams, was wir mit allergrößter Aufmerksamkeit verfolgen müssen. Heute möchte ich sehr gerne darüber sprechen, wie Krishna im Bhagavatam erscheint, im ersten Kanto, und warum er so erscheint, wie er erscheint. Es ist in dieser heutigen Vorlesung mein Wunsch, euch ein bisschen über Krishnas Tätigkeiten aus dem Bhagavatam vorzutragen, in der Hoffnung, dass ihr eure Anziehung an Krishna vergrößert, also dass wir, ich möchte mich dann nicht ausnehmen, unsere Anziehung an Krishna vergrößert. Allerdings muss ich hierzu etwas ganz Wichtiges sagen. Rupa Goswami beschreibt einen sehr interessanten Zusammenhang, der unbedingt zu Beginn dieser Vorlesung verstanden werden möchte. Es ist so, dass sich eine bedingte Seele immer nur mit Dingen befasst, die relevant auf ihrer jeweiligen Ebene sind. Ich habe in diesen letzten Tagen Gelegenheit, einen kleinen Devotee kennenzulernen. Nitai heißt er, ist gerade ein paar Monate, glaube ich, alt. Und stelle immer wieder mit allergrößter Bewunderung fest, an was der Interesse hat. Das sind also hauptsächlich so kleine Lutschgeräte und dann also hat, glaube ich, 5 verschiedene Arten von Lutschgeräten, und dann hat er auch Klöterkram, wo man mit Klötern kann, also so ein Rasseln, und diese beiden Sachen reichen aus, die Faszination dieses Kindes zu erwecken. Sie ist also ist überhaupt nicht interessiert an den Büchern, die auf meinem Tisch liegen, obwohl die also wesentlich interessante Inhalte haben, nicht, und auch nicht besonders an den Keksen, die ich auf dem Tisch habe. Das ist noch zu früh anscheinend, das wird später kommen. So sieht man also, dass er aufgrund seiner Physik, könnte man fast sagen, seiner Physiognomie, nur an Klöterkram und Lutschgeräten interessiert ist. Das ist ein Thema, was Rupa Goswami beschreibt. Er sagt, Menschen, deren Herzen oder die von der Unwissenheit überdeckt sind, können nicht wirklich Geschmack finden an Krishnas transzendentalen Spielen. Genau wie der kleine Junge da, ich meine, bei ihm können wir das gut verstehen, der kann also nicht an den Dingen, die Erwachsene faszinieren, Begeisterung finden, da sein Bewusstseinsgrad jetzt zumindest äußerlich dem eines Kleinkindes angepasst ist und deswegen sich mit solchen Sachen beschäftigt. Wenn wir also über Krishna hören, kann es sein, dass manche von uns einfach einschlafen werden. Das ist durchaus möglich. Das liegt daran, dass sie sich hauptsächlich mit Themen befassen, die ihrem Bewusstseinsstand im Augenblick angepasst sind. Trotzdem, sagt Rupa Goswami, ist es für uns sehr wichtig, über Krishna zu hören. Denn unsere transzendentale Anziehung zu Krishna können niemals geboren werden, wenn wir nicht über Krishna hören. Versteht ihr? Es ist ein anderes Thema als sich loslösen vom materiellen Leben. Wir können uns leicht loslösen vom materiellen Leben, indem wir verstehen, dass zum Beispiel Sexualität nur Leid bringt, oder sagen wir, dass materielle Wünsche, wenn wir die versuchen zu befriedigen, dass das nicht klappen wird, weil jeder Wunsch, wenn er befriedigt wird, wie eine Hydra-Schlange, gleich wieder einen neuen Wunsch produziert. Nicht, die Karma lässt sich nicht so schnell schlagen oder gibt sich nicht so schnell geschlagen. Es ist nicht so, wenn wir materielle Wünsche erfüllen, dass wir dann sagen können, oh, endlich Ruhe, endlich habe ich keine Sorge mehr. Nein, nein, da ist sofort wieder ein neuer. Manchmal werden Zwillinge oder Drillinge geboren, dass wir gleich, nachdem wir einen Wunsch erfüllt haben, drei neue haben oder zwei neue. Nicht? Wir können uns mit dem materiellen Leben befassen und können sagen, ja, das ist also unzulänglich und ist nicht ausreichend, indem wir ein bisschen treffende Analysen anstellen. Und wir können so zu einem Verständnis kommen. Wir können aber nicht unsere Anziehung zu Krishna gebieren, indem wir einfach das versuchen zu analysieren auf unserer Ebene, das Krishnas transzendentale Spiele. Krishna ist Adokshaya, jenseits der Reichweite der Sinne, und er ist auch Avanmanasagochala, das heißt jenseits der Reichweite unseres Geistes. Die einzige Möglichkeit für uns, Krishna, eine Anziehung zu Krishna zu gewinnen, ist, indem wir wiederholt immer wieder über ihn hören. Rupa Goswami gibt das Beispiel. Ein Gelbsuchtkranker macht den Zuckerkandis für sehr hält den Zuckerkandis für sehr bitter. Die einzige Möglichkeit jedoch für den Gelbsuchtkranken, einen Geschmack am Zuckerkandis zu bekommen, ist, wenn er immer und wieder den Zuckerkandis isst. Dann eines Tages merkt er, ja, das ist so süß wie Zuckerkandis eben süß ist. Das ist auch die einzige Möglichkeit für uns gefallene Seelen, einen Geschmack an Krishna zu gewinnen, indem wir über Krishna hören. Ohne über Krishna zu hören, immer wieder und wieder, können wir keinen Geschmack erreichen. Nun, Krishna erscheint in den Seiten des Bhagavatams in einer höchst interessanten Art und Weise. Im fünften Kapitel des Bhagavatams, ich wollte ehrlich gesagt sagen, im sechsten Kapitel des Bhagavatams, findet sich, sagen wir mal, die wichtigste Geschichte im Bhagavatam wieder. Die wichtigste Geschichte im Bhagavatam ist eine Illustration für das wichtigste philosophische Thema im Bhagavatam. Was ist das wichtigste philosophische Thema im Bhagavatam? Worum geht das ganze Bhagavatam? Das ist natürlich leicht, wenn man die Antwort weiß. Findet ihr das eine wichtige Frage, oder ist es eine Frage, die sollten wir, weil sie so unbedeutend ist, gleich weitergehen? Oder? Ist allerdings eine sehr schwierige Frage. Ich muss sagen, vor einem Jahr hätte ich die nicht beantworten können, diese Frage. Ich kann also gut verstehen, wenn man da sich... Ich will es einfach mal, ich möchte hier nicht, dass ihr anfängt, euch zu schwer Gedanken zu machen. Also zu sehr zu spekulieren. Das Bhagavatam beschreibt einen Vorgang, wie ewig bedingte Seelen, gefallene Seelen, wieder zu ihrem Krishna-Bewusstsein zurückkommen. Und zwar wird dieser Vorgang beschrieben im zweiten Kapitel des Bhagavatams, Text 14 bis Text 22, soweit ich mich da auskenne. Ja, eigentlich bis Text 21. Nicht? 14 bis 21. Worum geht es in diesen Texten? In diesen Texten geht es um die Anfänge in unserem spirituellen Leben und darüber, wie wir letztendlich Fortschritt erreichen können im spirituellen Leben. Es heißt, es geht von Text 15 los. Ich hatte eben 14 gesagt, aber das stimmt nicht. 15 bis 21. In diesem Text wird erarbeitet, dass wir in unserem Herzen ein Problem haben. Jeder Einzelne von uns hat einen unsichtbaren Knoten im Herzen. Manchmal spürt man den vielleicht. aber nur, wenn man psychologisch geschult ist. Dieser Knoten ist der Knoten des falschen Egos, der die Seele schon seit unvordenklichen Zeiten an das materielle Leben gebunden hat. Das ist ein ganz fester Knoten der falschen Identifizierung. Und dieser Knoten kann mit einem Schwert durchschlagen werden. Dieses Schwert ist, dass man sich immer an Krishna erinnert und ihn nie vergisst. Der Sinn und Zweck oder die Essenz unseres Sadhanas, das heißt unseres spirituellen Lebens, besteht darin, wir wollen immer an Krishna denken und ihn nie vergessen. In diesen beiden Anweisungen sind alle Unterweisungen der Heiligen Schriften drin enthalten. Du brauchst dich um nichts zu kümmern, wenn du diese beiden Unterweisungen ausüben kannst. Und wenn du diese Unterweisung nicht ausüben kannst, dann ist alles, was man tut, einfach wie ein Einschlafen in der Bhagavatam-Vorlesung. Habe immer die Anathas bestimmte Schläfer aufzuwecken, durch diese Formulierung ist mir gerade gelungen, einen zu uns an Bord zu nehmen, der vorhin noch im Ozean des Schlafes hin und her geschlagen wurde von den Wellen. Genau wie wenn du einfach, angenommen, du kommst zu einer Vorlesung und schläfst ein, dein Körper sitzt da, aber du hast keine Ahnung, was geschieht dabei. Du bist meilenweit entfernt. So ist es auch im spirituellen Leben. Wenn du kannst deinen Körper da haben und du kannst alles machen, aber wenn du nicht irgendwann dazu kommst, dich an Krishna zu erinnern und Krishna nicht mehr zu vergessen, dann bist du wie ein Schläfer in der Bhagavatam-Vorlesung. Es ist natürlich ein gewisser Nutzen da. Ein paar gute Schwingungen kriegt man ab. Man kriegt ein paar gute Schwingungen ab, das ist klar. Jetzt guckt jeder nach hinten und bald wird jeder wissen, wen ich da gerettet habe aus dem Ozean eben. Ein paar gute Schwingungen kriegt man ab. Es ist eine gute Atmosphäre. Es ist also ein Unterschied, als wenn man in der Techno-Party einschläft. Oder wenn man beim Brand im Feuer, im Hause, nicht, wenn das Haus brennt und man schläft dann ein. Es ist ein großer Unterschied da. Aber man kriegt nicht den vollen Nutzen, denn es wird immer wieder darauf Wert gelegt, dass man mit Aufmerksamkeit hört. Sowohl beim Chanten als auch beim Lesen des Srimad Bhagavatams. So, man kann also diesen Knoten, der uns ans materielle Dasein bindet, durchschlagen, einfach indem man über Krishna hört und dann dazu kommt, sich an Krishna zu erinnern und ihn nicht zu vergessen. Doch wir haben ein Problem. Wir schlafen ein. Also wir haben keinen Geschmack, zu Deutsch gesagt. Diese Geschmacksverfehlung, unter der wir alle leiden, diese enorme Geschmacksverehrung, dass wir also Geschmack haben an Videos, an Sex, an, was ist noch geschmackvoll? Politics, oh ja, der hat das gesagt. Oh ja, jetzt muss ich wieder was. Wer genau nochmal? Und was nochmal? Diese grobe Geschmacksverfehlung, unter der wir im Augenblick leiden, kann nur aufgehoben werden, indem man den physischen Körper einsetzt und den Gottgeweihten dient, die frei von allen Lastern sind. Das ist dadurch, dass man sich ordentlich beschäftigt, ordentlich rangenommen wird, richtig schwätzt für Krishna, bis einem der Schweiß auf der Stirn steht, nicht? Kann man langsam dazu kommen, einen Geschmack zu finden am Hören über Krishna. Aber wenn das nicht eintritt, wenn wir also nur hart arbeiten und nicht irgendwann mal sagen, Krishna, dann verfehlen wir auch wieder den Sinn und Zweck der ganzen Übung. So, wenn dann also irgendwie der Geschmack ein bisschen auftritt, dass man über Krishna hört und einen Wohlgeschmack da empfindet, wird sich Krishna im Herzen manifestieren. Und Jiva Goswami sagt, er wird mit seinem Palaz kommen. Palaz ist ein jugoslawischer Ausdruck für See. Und dort etwa eine kleine Veränderung in unserem Herzen machen. Im Herzen gibt es ein Quell, der von so unterirdisch ist, der lautend sprudelt. Dieser Quell ist äußerst störend. Es ist der Quell der materiellen Wünsche. Kennt ihr das? Blubbert immer. Im Dolder gibt es da, das hat, ich weiß nicht, heißt dieses Gebiet in Zürich Dolder, auf dem Schweizer Berg dort, wo wir, da waren wir heute, waren wir schon zweimal spazieren in diesem Aufenthalt, und da gibt es solche Vorrichtung, nicht? Das ist Sprudelvorrichtung. Sprudel, die Sprudel, die Sprudel, Sprudel, die Sprudel, die Sprudel. Schon seit, bei dem es das gibt, sprudelt das Tag und Nacht. So ist es auch in unserem Herzen. Da gibt es eine gewisse Vorrichtung, die materielle Wunschvorrichtung. Nicht? Das Sprudel, die Sprudel, die Sprudel, Sprudel, die Sprudel. Manchmal ist es direkt erstaunlich, wie viel da durchgesprudelt kommt. Nicht? Also, es ist so richtig zum Teil ein bisschen peinlich sogar. Nicht? So, Krishna, wenn wir hören, anfangen zu hören über Krishna und dabei nicht einschlafen, oh, mein Zuhörer hat sich inzwischen gefangen, dann kommt Krishna mit seinem Lotus-Zeh, so wird beschrieben, und verschließt diesen Quell der materiellen Wünsche, sodass es da endlich mal Ruhe gibt da im Herzen und es nicht immer die Sprudel, die Sprudel, die Sprudel, Sprudel, die Sprudel, die Sprudel, Milch und so weiter. Dass es einfach aufhört mit dieser Geißel, immer was im Kopf zu haben und dann das noch machen zu müssen und dann hier noch für und ach, und das ja noch. Und ein Fahrrad, ein Mountainbike. Für entsprechende Sachen. Jetzt ist das Velo abgelöst durch das Mountain-Velo. Das hört dann auf. Und dann wird es endlich mal Ruhe geben in unserem Herzen. Dann wird unser Geist so wie der ein unberührter, klarer See werden. Einfach ruhig und still. Und wir werden in diesem Geist, der zur Ruhe gekommen ist, in dem wunderschönen, kristallklaren Wasser dieses Geistes, den Herrn im Herzen wahrnehmen können. Das wird so beschrieben in den alten Texten. Und wir werden frei sein von den Auswirkungen von Leidenschaft und Unwissenheit, nämlich für Lust und Begierde und Sorgen und so weiter. Und schließlich haben wir auf diese Art und Weise unser materielles Leben zum Stillstand gebracht. So, natürlich ist das für viele sehr theoretisch, das zu hören. Und deswegen wird im 5. Kapitel des Srimad Bhagavatam ein Erlebnisbericht dafür gegeben. Nicht im 5., hatte ich 5. gesagt, das stimmt jetzt nicht. Ich muss hier sagen, ich bin hier im 6. Kapitel. Im 6. Kapitel des Srimad Bhagavatams hören wir von Narada Muni, der diesen Vorgang, den ich eben erwähnt habe, beschreibt. Und zwar beschreibt er, ich will das kurz hier sagen, denn die meisten kennen diesen Sachverhalt schon, beschreibt, wie er als Kind in die Gemeinschaft von großen Gottgeweihten kommt, den Bhaktivedantas, und von ihnen über Krishna hört und durch dieses Hören einen großen Ruchi, einen Wohlgeschmack bekommt, der so stark wird, dass er sein materielles Leben aufgibt letztendlich, nach ein paar Episoden, in den Wald zieht und dort unter einem Banyanbaum anfängt, sich ganz in Krishna zu vertiefen, sodass Krishna plötzlich dann vor ihm erscheint und ihm Weisungen gibt. Narada Muni ist also das praktische Beispiel hierfür, wie jemand sein materielles Dasein zu Ende bringt, indem er einfach von großen Seelen über Krishna hört und dann so eine Anziehung entwickelt, dass er sein materielles Leben, also wie gesagt, aufgibt. Er bricht auf. Das wird sehr schön beschrieben. Seine Mutter wird von einer Schlange gebissen und die Leute aus dem Dorf kommen am Morgen zu ihm und sagen, halt dich fest, wir müssen dir eine schlimme Nachricht vermitteln, deine Mutter ist gerade gestorben. Und Narada Muni empfindet Trauer, und seine Mutter wird dann reingetragen, sie ist ganz blau unterlaufen von diesem schlimmen Kobrabiss, und er soll jetzt die Bestattungszeremonie machen. Und was er macht ist, Er bricht alle Konventionen. Die normale Konvention ist, dass man Holz sammelt und einen Haufen baut, aber Narada Muni bittet, dass seine Mutter in das Haus getragen wird und verbrennt das ganze Haus. Und es löst sich in Flammen auf und ein bisschen Asche bleibt übrig. Und was das bedeutet, ist, dass Narada Muni nie wieder in ein Haus hineingehen wird. Also nie wieder ein Haushalt führen wird. Er gibt sein materielles Leben auf und zieht dann los und lässt sich nicht mehr aufhalten, bis er schließlich eben zu dieser Gottesverwirklichung kommt. So, am 7., nachdem das erklärt worden ist, im 7. Kapitel des Srimad Bhagavatam, taucht Krishna zum ersten Mal auf der Bühne des Srimad Bhagavatams auf. Und es ist total wichtig für uns zu verstehen, wie er hier im Bhagavatam im 8. Kapitel auftaucht. Bisher haben wir Philosophie gehört über Krishna. Wir haben gehört, wie ein Devotee Krishna verwirklicht hat. Und jetzt für uns, weil wir sollen ja auch Krishna verwirklichen und Krishna bewusst werden. Wir sollen den Weg nach Radha Munis geben. Jetzt taucht Krishna auf. Im 7. Kapitel. Zuerst wird beschrieben, wie Vyasadev sich ganz in Krishna vertieft und dann eine Sicht hat von Krishna. Wird wunderschön beschrieben, er ist da in seinem Ashram und sieht plötzlich Krishna, wie er gegenwärtig ist und hinter ihm, ein bisschen getrennt von ihm, ist die illusionierende materielle Energie, die völlig unter der Kontrolle Krishna steht. Das heißt, wenn man Krishna bewusst ist, ist man nicht in Maya. Maya hinter einem. Jetzt ist Maya direkt vor uns. Ich bin so in Maya. Aber wenn Krishna da ist, wenn wir Krishna verwirklichen, ist Maya zurück. Nicht? Und wir sehen also jetzt eine zweite große Seele, Vyasadev, die eine Krishna-Verwirklichung hat. Und jetzt fragen wir uns langsam, ja, wann kommt denn Krishna für mich? Wann kann ich ihn denn sehen? Und plötzlich, boom, fliegt der Vorhang des Bhagavatams auf und Krishna wird erscheint. Krishna sitzt, als er das erste Mal erscheint im Bhagavatam, auf der Kutsche und führt den Wagen von Arjuna. Genau wie in der Bhagavad Gita. Nicht Krishna, Arjuna ist in allergrößter Not. Aschwatthama, es ist sehr dramatisch, wie Krishna auftritt. Aschwatthama, der Scheinbrahmana, ist ja nur dem Schein nach ein Brahmana, nicht? Hat eine tödliche Waffe geschleudert. Die Brahmastra, die also wie eine Atomwaffe im Firmament steht und sich auf Arjuna heruntersenkt und ihn verbrennen will mitsamt seinen Brüdern. Und Krishna und Arjuna wendet sich dann an Krishna mit einem Gebet, was so schön ist. Das ist das erste Gebet hier im Bhagavatam, dass ich jetzt einfach es nicht unterlassen kann, dieses Gebet euch vorzusingen. Also mal sehen, ob ich den richtigen Ton finde. Krishna Krishna Mahabaho Bhaktanam Abhayankara Tvameko Dayamananam Apavago Sisangsrite. Arjuna betet also: Krishna, o Herr, du bist die allmächtige Persönlichkeit Gottes. Deine verschiedenen Energien kennen keine Grenzen. Daher bist nur du fähig, die Herzen deiner Geweihten furchtlos zu machen. Jeder, der von den Flammen der materiellen Leiden umgeben ist, kann den Pfad der Befreiung nur in dir finden. So taucht Krishna auf. In allergrößter Not wendet sich Arjuna an Krishna. Er sagt: Ich werde von den Flammen des materiellen Daseins verbrannt. Ich möchte euch sagen, ja, das bezieht sich jetzt auf Arjuna vor 5000 Jahren. Also mir geht es ganz gut. Wir haben hier im Züricher Tempel, falls mal eine Flamme ausbrennt, ein Feuerlöscher. Jedes Jahr kommt die Schweizerische Feuerpolizei und überprüft die Feuerlöscher. Wahrscheinlich. Jedes zweite Jahr. Und das wird schon klappen. Also unbedingt Krishna herbeizuzitieren, brauche ich nicht. Das war bei Arjuna. Aber das ist falsch, wenn ihr das denkt. Jedes Lebewesen, steht in Flammen. Bhava Bhatta, du hast ein Feuer. Innere Kombustion. Dieses Feuer ist also total sichtbar bei dir. Es züngelt hinter deinen Ohren hervor, unter deinem Kurta und so weiter und so fort. Dieses Feuer ist das Feuer der dreifachen Leiden, was wir alles haben. Auch Malini, bei dir ist auch sichtbar. Also, und auch bei unserer schlafenden Karuna Mayi. Hallo, wir sind in der Bhagavatam-Vorlesung. dieses Feuer der materiellen, sind die Feuer der materiellen Leiden. Die sind Leiden des, durch den Körper. Ich merke das gerade, ich bin hier gerade in der Rückentherapie. Der physische Körper gibt Leid. Noch schlimmer sind die Leiden, die den materiellen Geist befallen. Der Geist ist eine Ursache für viel Leid, Verzweiflung, Anhaftung, Lust, Neid, Gier und solchen schönen Erscheinungen. Dann gibt es Leiden durch andere Lebewesen, besonders im Kali-Yuga ist das ganz vertreten. Selbst in den eigenen Familien gibt es Leiden, in Zweierbeziehungen gibt es Leid. Selbst im eigenen Ashram, manchmal will man nicht neben sprechen mit dem, der direkt neben einem rastet. Man, das heißt eine Heavy-Schwingung. Also die Leiden, die durch andere Lebewesen hervorgebracht werden, sind im Kali-Yuga ganz schnell. Das geht unglaublich schnell, diese Leiden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal untersucht habt mit eurem analytischen Geist, wie schnell Leid auftritt in zwischenmenschlichen Beziehungen im Kali-Yuga. Es ist einfach, es geht unglaublich leicht. Nicht? Selbst in einer spirituellen Bewegung kann es vorkommen, dass man von einem Tag auf den anderen schwer verunglimpft wird und schwere Missverständnisse auftreten, die dann mit Komm und Fax und allem Möglichen um die Welt diskutiert werden. Nicht? Das geht unglaublich schnell. Und schließlich Leid, welches ausbricht aufgrund von übernatürlichen Umständen, dass es zu kalt wird oder zu heiß ist oder das Ozonloch da sich weiter vergrößert. Jeder von uns hat das Feuer des dreifachen Leides in seinem Herzen. Und Krishna erscheint jetzt also im ersten Auftritt auf der Bühne des Bhagavatams, indem es heißt, Abhayankara, nicht? Er ist derjenige, der uns frei machen kann von den, der uns furchtlos machen kann, indem er uns vor den Flammen des materiellen Leidens bewahrt. Nicht? Und so taucht dann Krishna auf im Bhagavatam in zweifacher Weise. Erstmal als Freund seines Devotees, der Arjunas Wagen lenkt. Die höchste Persönlichkeit Gottes, aber trotzdem, er taucht nicht auf im Bhagavatam, als dass er gerade ein Wunder wirkt, sondern dass er einfach der Freund seines Devotis ist. Und das Zweite, wie er auftritt, die zweite Eigenschaft ist, er beschützt seinen Devoti vor Leid. So, das ist der Gott des Bhagavatams, wenn ihr so wollt. Das ist der Gott des Krishna-Bewusstseins. So taucht er auf in dem wichtigsten Buch der wunderschönen Geschichte über die höchste Persönlichkeit Gottes als Freund seines Devotis und als Beschützer vor den Flammen des materiellen Leidens. Nun, ein wenig später dann, dieses Thema wird dann noch weiter vertieft, besucht Krishna seine Devotis in Dwaraka, in seiner Stadt Dwaraka. Wird sehr schön beschrieben. Als Krishna vor den Toren der Stadt Dwaraka ist, bläst er in ein dickbäuchiges Muschelhorn. Und Prabhupada macht in der Erläuterung zu diesem Vers den Punkt, dass alles, was mit Krishna in Kontakt kommt, auch unser Geist, auch unsere Zunge, die den heiligen Namen chantet, sofort krishnaisiert wird und spiritualisiert wird. Und es wird beschrieben, dass die Bewohner von Dwaraka diesen Klang des Muschelhornes hören und natürlich sofort wissen, das ist Krishna, Nur Krishnas Muschelhorn kann so klingen und dann alle stehen und liegen lassen. Manche essen gerade, manche rasten gerade, wird beschrieben. Und sie kommen herausgelaufen, um Krishna zu begrüßen. Und zuerst und bringen ihnen dann Gebete dar. In Text 6 bis Text 10 bringen sie ihm Gebete dar. Sie sagen, du bist von allen zu verehren. Von den Halbgöttern, von Brahma, den vier Kumaras, Indra. Du bist nämlich der transzendentale Herr. Zeit kann dich nicht beeinflussen. Du bist unsere Mutter, unser wohlmeinender Freund, unser Herr, unser Vater, unser spiritueller Meister, unser Deity. Indem wir deinen Fußspuren folgen, sind wir erfolgreich geworden. Bitte segne uns mit deiner Barmherzigkeit. Und dann sagen die Bewohner von Dwaraka noch, es ist eigentlich ein Riesenglück, dass du zu uns gekommen bist. Denn selbst die großen Halbgötter, also ich will es mal auf Schweizerdeutsch sagen, die Außerirdischen, nicht? Selbst die Außerirdischen haben nicht das Glück, von dir besucht zu werden. So sagen die Bewohner von Dwaraka zu Krishna, bitte segne uns mit deiner Barmherzigkeit. So, dies ist ein ganz wichtiger Punkt, über den wir meditieren wollen. Auch wir wollen auf bestimmte Art und Weise Krishna empfangen. Wir haben einen Platz, wo wir ihn empfangen könnten. Dieser Platz ist in unserem Herzen. In deiner Vorlesung, die jetzt im Back to Godhead veröffentlicht worden ist, schlägt Srila Prabhupada vor, dass ein Devotee in seinem Herzen einen Thron aus den feinsten Materialien errichtet, einen Diamantenthron, dass er Krishna bittet, dort Platz zu nehmen, in seinem gereinigten Herzen, auf diesem Diamantenthron, und dann Krishnas Lotusfüße mit dem Wasser der Yamuna und dem Ganges überschüttet, ihm eine Speise darbringt und ihm frische Gewänder auch anbietet. Ein Devotee kann so im Herzen meditieren, er kann diese Diamantenthron-Meditation machen und auf diese Art und Weise Krishna begrüßen. Nun, das Interessante ist, als die Bewohner von Dwaraka zu Krishna kommen, kommen alle hin. Eine Gruppe, die herkommt, sind die professionellen Prostituierten. Die kommen mit ihren verschiedenen Vehicles herbei. Das heißt, die sind wohlbekannt in der Stadt, sehen unglaublich schön aus. Ich will hier mal jetzt ein bisschen meine Schläfer wieder aufwecken, mit denen, die sie interessieren werden. Sie haben also so Ohrringe, die glänzen und die werfen also ein unglaubliches Licht auf ihre Wangen, sodass sie absolut leuchtend aussehen. Wunderschöne Frauen sind, nicht? Und dann kommen die kommen also hin zu Krishna und Krishna begrüßt sie sehr freundlich und sehr erfreut. Und Prabhupada macht den Punkt, dass jeder willkommen ist bei Krishna. Jeder. Es gibt keine Unterschiede, keine Graduierungen. Jeder, ganz gleich, was für ein Lebenswandel er gehabt haben mag, ganz gleich aus welcher Ecke er kommt, kann Krishna lobpreisen, denn Krishna macht keine Unterschiede, keine äußerlichen Unterschiede. Er liebt alle Lebewesen gleich und gibt allen die Möglichkeit, zurück in das Königreich Gottes zu kommen. Wir sollten als Devotees lernen aus diesem wunderschönen Kapitel, wie Krishna in Dwaraka ankommt, dass auch Krishna so in unserem Leben ankommen soll. Denn dadurch, dass wir uns so einrichten, dass Krishna kommt, werden wir ein wunderbares spirituelles Leben führen. Hier im 11. Kapitel wird berichtet, wie die Bewohner von Dwaraka die Stadt herrichteten. Und ich finde, es ist sehr schön für uns, das zu hören, damit auch wir uns innerlich herrichten, anrichten, also ein paar Arrangierungen machen, dass Krishna eben kommt in unser Leben. Es heißt, dass die Stadt von Dwaraka aus Einsiedeleien bestand, aus Fruchtgärten, Blumengärten, Parks, Seen, und dass die Bewohner von Vrindavan überall so Flaggen aufbauten, wie hier. Die haben wir auch für unser Jagannath-Festival, das absolut charismatisch geschmückt, den Tempelraum, mit Flaggen. Die haben aber auch noch Mangoblätter genommen und Bananenblätter. Die haben vor ihre Häuser ein bisschen Quark gestreut und Samen überall verbreitet. Dann haben sie Früchte, wie auf unserem Altar. Auf unserem Altar sind auch ungebrochene und ungegessene, also das wäre klar. Also ganze Früchte, es geht darum, ganze Früchte sind da. Und Zuckerrohr war überall angebracht, volle Wassertöpfe, die haben es total geschmückt. Und so ist Krishna dann da längs gegangen. Vor ihm waren Elefanten, die gingen, weil die glücksverheißen waren. Und so ist Krishna dann geleitet worden von den Bürgern von Dwaraka in das Herz der Stadt. So müssten wir uns auch in unserem Krishna-Bewusstsein Gedanken machen, wie können wir unser Herz so gestalten, dass dort eine Atmosphäre entsteht, die Krishna anzieht. In den Heiligen Schriften werden uns verschiedene Hinweise gegeben, wie das zu tun ist. Der erste Hinweis ist, dass wir ständig chanten sollten. Wir sollten in unserem Herzen eine Vibration erzeugen, eine spirituelle Vibration, Uttanapat, vom Chanten der Heiligen Namen. Nicht? Das muss richtig zu einer Vibration werden, die uns ständig begleitet. Nicht? Eine andere Möglichkeit, unser Herz für Krishna einzurichten, ist, dass wir in unserem Herzen keine Missgunst hegen gegenüber Lebewesen. Nicht? Alle Lebewesen sind Teile Krishnas und wir müssen es endlich lernen, keine schlechten Gefühle gegenüber den irgendwelchen Lebewesen zu haben in unserem Herzen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber der wichtigste Punkt vielleicht ist, dass wir einen lieben Devoti von Krishna erfreuen, unseren spirituellen Meister, der dann zu Krishna geht und sagt, Krishna, hier ist diese Seele, ist das mein Schüler, wie soll ich mich ausdrücken, bitte erweise ihm deine Barmherzigkeit. Wir können nicht einfach versuchen, Krishna so zu empfangen im Herzen, wird gesagt. Krishna wird, wenn einer nach ihm ruft, sagen, hier kennt ihn irgendjemanden hier. Und dann wird unser spiritueller Meister sagen, ja, mein Schüler, bitte gebe ihm deine Mercy. Und so gibt Krishna dann die Mercy zu den Devotees, die unter der Obhut eines rein Gottgeweihten stehen. Deswegen ist es eine Bemühung von uns Devotees, unseren spirituellen Meister zu erfreuen, sodass der dann Krishna winkt und sagt, hier, bitte komm dorthin, in das Herz dieses Devotees. Wir müssen uns über diese Gedanken, sagen wir mal, über diese Punkte Gedanken machen in unserem spirituellen Leben, denn sonst mag es sein, dass wir, sagen wir mal, nicht wirklich das Krishna-Bewusstsein vertiefen. Nicht? Wir könnten sein, dass wir wie ein Stein sind, der in Honig gelegt wird und immer Stein bleibt. Hart, mit ein paar porösen Stellen, ein paar äußeren Kratzern und so weiter. Aber sich nicht in der Natur verändert. Das Ziel eines Devotees ist, dass das Herz verändert wird im Laufe seines oder ihres Fortschritts im spirituellen Leben. Und das wird dann effektiv verändert, wenn das Herz in Kontakt, also wenn wir in Kontakt mit Krishna kommen. So, ja, wir sollten uns irgendwie überlegen, wie können wir unser Leben zu einem Leben machen, wo wir dieses Herz fegen, schöne Bananendekoration anbringen, also Bananenblätterdekoration und Fahnen und so weiter, richtig unser Herz zu einem Ort machen, wo Krishna gerne kommt. Krishna kommt nicht gerne in ein Herz, das meditiert über Niederdorf oder Hochdorf oder ein Bergdorf, nicht? Und so weiter, sondern über das Herz, was eben ein geeigneter Aufenthaltsplatz ist, damit er seine Lotusfüße dorthin legen, also hinsetzen kann. Gut, Hare Krishna, vielen Dank für das Zuhören, dass ihr diese Themen auch gehört habt. Das ist wirklich der Sinn des Bhagavatams. Wir sollten uns da keine Sache machen. Manchmal im Bhagavatam gibt es diese dramatischen Sachen, diese dramatischen Geschichten, die sind gemacht worden, damit unser Geist irgendwie da sich raufrichten kann. Aber in der Dramatik erscheint dann immer Krishna. Es geht um Krishna dabei. Herr Krishna, habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen? Schon so ein Thema an. Ja, durch das die Frage von Harinamananda Prabhu ist, dass er gelesen hat im Varnashram-Buch, dass die Varnas, das Ausüben der Varnas, also einer Tätigkeit, die einem auf den Leib zugeschnitten ist, die eben dem Varna entspricht, der Natur, dazu verhilft, Anhaftung zu entwickeln an Krishna, und dass das Ashram-Leben, also dass man in seinem richtigen Lebensstand ist, dazu verhilft, Loslösung von der Materie oder dem materiellen Leben zu entwickeln. Ich möchte zunächst einmal über ein richtiges Verständnis und ein richtig ausgeübtes Vana sprechen. Wenn wir davon sprechen, dass man seinem Vana gemäß beschäftigt sein sollte, bezieht sich das auf die Natur, die wir haben, die biophysische, die psychophysische, psychophysische Natur, also unsere Psychologie und unserer körperlichen Konstitution entsprechend. Wenn wir beschäftigt sind auf diese Art und Weise, wird Folgendes geschehen. Wir werden nicht so gestört sein mental. Ich habe vor einiger Zeit einen Brief bekommen von einem jungen Devotee, der sich darüber beschwerte, dass der Vorgang des Krishna-Bewusstseins anscheinend nicht dazu verholfen hatte, ein emotionales Gleichgewicht zu erreichen und eine emotionale Zufriedenheit zu erreichen. Man muss da wirklich unterscheiden. Die emotionale Zufriedenheit kommt dann sehr leicht auf, wenn man richtig situiert ist in seinem Leben. Nicht? Wenn alles um einen stimmt, zwischenmenschliche Beziehung stimmt. Das ist noch nicht unbedingt eine Frage des spirituellen Lebens, das ist eine Frage des ganz normalen Lebens, des ausgeglichenen ausgeglichenen Lebensstandards, den man ja haben muss. Das machen auch die Karmis, streben das an und erreichen. Manchmal erreichen die das, dass sie sich zufrieden finden, weil sie ihrer Natur entsprechend beschäftigt und situiert sind. Wenn immer das nicht der Fall ist, dann wird man Störungen haben, auch wenn man im spirituellen Leben versucht, sich zu beschäftigen, denn man ist spirituell gesehen noch nicht stark genug, dass man ganz und gar den Körper und den Geist transzendiert. So, wenn man also erstmal richtig situiert ist, entsprechend seiner Tätigkeit, wird man aus dieser Tätigkeit eine gewisse Grundzufriedenheit erschöpfen. Und wenn man dann ferner beschäftigt ist im Dienst zu Krishna, wird man Anhaftung an Krishna entwickeln können. Ein Mensch, der aber total gestört ist immer, der wird nicht sich mit Krishna richtig beschäftigen können. Dem funkt immer seine Störung dazwischen. Und so weiter. Manchmal wird gesagt, dass man durch spirituelles Leben auch die inneren Störungen überwinden kann. Aber das ist da, wenn man angehaftet wird an die spirituelle Praxis. Wenn man noch nicht so großen Geschmack hat, muss man sich darum bemühen, richtig situiert zu sein, damit man einen Geschmack entwickeln kann an Krishna. Und nicht immer durch die Störungen, die aus diesem materiellen Bereich oder aus diesem Defizit, in diesem Manko kommen, dass da immer aus dem Lot geworfen zu werden. So kann man also, wenn man in einer störungsfreien Leben führt und da etwas für Krishna tut, wird man sicherlich geläutert werden und eine Anziehung an Krishna entwickeln. Wenn man aber nur Tätigkeiten tut und dabei nicht Krishna auftritt, also wenn man nur ein Gott, sagen wir mal, nur so Tätigkeiten tut, und dann kommt, macht das nicht auftreten. Wisst ihr, wenn Lord Chaitanya das Varnashram-Dharma-System zurückweist, meint er damit eines von drei Varnashram-Systems. Jetzt wird ein bisschen kompliziert, aber es ist wichtig, das aufzunehmen. Das erste Varnashram-System ist ein atheistisches Varnashram-System. Für uns klingt das unverständlich, weil wir nur vom Göttlichen gehört haben. Aber es gibt Arrangierungen einer Gesellschaft ohne Gott. Ne? Gibt es auch in Indien. So dieses Varnashram-System wird einem Menschen, der macht da zufrieden werden vielleicht, aber er wird niemals angehaftet an Krishna. Erst wenn das zweite Varnashram, ich hatte eben gesagt, es gibt drei, ich möchte sagen, es gibt nur zwei, ja, um das zu vereinfachen. Erst wenn das zweite Varnashram-System, von dem Krishna in der Gita spricht, eingesetzt wird, dann nützt es etwas, um Anziehung zu Krishna zu entwickeln. Nicht? Es gibt viele Leute, die rein äußerlich gesehen, die sagen, ich bin zufrieden, wir würden das bestreiten, weil wir sagen, du bist ganz schön in Illusion, mein Junge, aber wir haben das Gefühl jedenfalls von einer Zufriedenheit, aber die sind nicht mit Gott verbunden. Erst wenn ein Varnashram oder ein Varna mit Krishna verbunden ist, ein Devi-Varna ist, dann kann es spirituell überhaupt bedeutungsvoll werden. Nur das Ashram-System ist, da geht es um Loslösung. Im Brahmachari-Ashram sollte man sich so in das Studium der Schriften vertiefen und so in den Service seines spirituellen Meisters, dass man überhaupt gar keine Anhaftung ans materielle Leben entwickelt. Dann, wenn man Grihastha ist, wenn man heiratet, muss man nach dem alten System mehr, es lebt man mit einer Frau zusammen, nimmt das Heiligenprojekt auf, also zeugt Kinder im Krishna-Bewusstsein. Muss man arbeiten, 8 Stunden, da habe ich gerade mit einem Grihastha gesprochen, der jetzt Geld verdienen muss, möchte. Das merken auch, gerade ist mir das aufgefallen, in der Schweiz, viele der Grihasthas kommen zu mir mit einem netten Stöhnen so auf den Lippen, jetzt muss ich ja ranklotzen und das Geld verdienen, und das geht ganz anders, als ich damals Kekse für den Tempel verteilte, da war meine Motivation Gonitai, und jetzt ist es Miete, da kommt nicht so viel rein. das ist die Realität des Grihastha-Ashrams. Da muss man sich ein bisschen mit diesen Sachen beschäftigen. Und dann aber, nach dem Ashram, wird der Grihastha-Ashram wieder eingetauscht, für das, dass man getrennt voneinander lebt und sich, die Kinder sind groß und selbstständig, und jetzt kann man sich wieder ganz vertiefen und Loslösung entwickeln. Auch sagen wir mal, das ein wichtiges Wort für diese Welt heißt Loslassen, Vairagya. Auch Bhakti steht auf dem Podest, das getragen wird von Loslösung, Vairagya und Vidya, das heißt spirituelles Wissen. Wenn wir manchmal nicht in unserer Loslösung so fit sind, kippt die Bhakti so ein bisschen um. Habt ihr vielleicht schon gemerkt in eurem Leben? Nicht? Wenn man so Anhaftung entwickelt, plötzlich ist man nicht mehr so bei Krishna. Oder wenn man kein Wissen hat, zick, wenn die Säule einsinkt in den Morast des materiellen Lebens, dann ist man auch mit der Bhakti, ist das auch aus dem Gleichgewicht gekommen. Nicht? Diese beiden Säulen sind in gleicher Weise wichtig. Gut, also das ist die Antwort auf die Frage. Das Varna, wenn es im Daivivana, also ein, mit Krishna, das Verehrung im Mittelpunkt ist, hilft einem, Anhaftung zu Krishna zu entwickeln, indem man störungsfrei lebt und dann Krishna verehrt, und dass der Ashram letztendlich bringt einen zur Loslösung. Auch der Grihastha-Ashram, wenn man Grihasthas in ihren, hier in der Schweiz haben wir total spirituelle Grihasthas, aber wenn man so ein Grihastha das manchmal fragt in ihren ehrlichen 5 Minuten, die so aus ihrem die sich gerade ihre Wohnung toll eingerichtet haben und schon noch gerade einen erlaubten Video noch gesehen haben. Und so, nicht? Sie sagen einem, ja, weißt du, Maharaj, damals, als ich noch frisch war und elanvoll den Service ausgeübt habe, das waren schon noch meine Hochzeiten, also ich hoffe, die kommen bald wieder zurück. Ja, hört man schon. Ja, so ist das also mit dem Vana. Wenn du einfach beschäftigt bist, entsprechend deiner Tätigkeit, kannst du zufrieden werden, und wenn du dann Krishna verehrst, dann geht es sehr leicht. Ist ganz wichtig, wenn man kann eine gewisse Zeit, manchmal haben wir so gelernt, ja, ach, wenn es mir so schlecht geht, dann wende ich mich an Gott. Das stimmt. Manche Devotees, die kommen immer aus so einem, ich nenne sie so in meiner Formulierung, die Verzweiflungs-Devotees. Ach, Krishna, Krishna, mein Herz ist so schmutzig. Nicht? Und so weiter. Sicherlich, das ist man kann sich als Notleidender an Krishna wenden, aber wenn man immer so notleidet, immer so mit den letzten alle Fahnen sind zerschossen vom Leid des materiellen Daseins und man ist zerflettert wie eine Krähe, die von mehreren Adlern gleichzeitig angegriffen wurde. Also wenn man ständig so durcheinander ist und verwirrt und leiden, dann irgendwann gibt man den Prozess auf. Das habe ich schon erlebt im spirituellen Leben. Also ein bisschen Zufriedenheit braucht der Mensch. Und eigentlich sollte sich das auch einstellen. Deswegen ist es wichtig, dass die Devotees beschäftigt werden. Prabhupada hat das ja in seinem Kommentar angesagt. Sein Kommentar, er hat einmal gesagt, dass viele Devotees weggehen würden, und er sagte, das liegt daran, dass sie eben nicht zufrieden sind, weil sie nicht in ihrem Vana genießt, beschäftigt sind. Wieso ist Vana wichtiger als der Ashram? Nun, es ist sehr schwierig immer, es gibt bei Menschen verschiedene Sachen. Manche müssen auch schnell in den richtigen Ashram oder sie fallen um. Aber besonders, wenn wir vom Grihastha Ashram sprechen, da ist die Tätigkeit unbedingt wichtig. Wenn man heiratet und ist nicht richtig situiert, dann wird das eine Katastrophe geben, die Ehe, die also nur noch mit den rötesten und schwärzesten Farben gemalt werden kann, die Katastrophe, um sie also bildlich darzustellen. Dann wird der Mann die Frau nicht versorgen können und die Frau wird immer rumhängen und einfach nicht, was soll ich tun? So weiter, und das ist also Katastrophe hoch 10. Gerade ihr jungen Heiratsleute, also man muss richtig sich beschäftigen in der Ehe, das ist ganz wichtig, und insbesondere muss man auch als Gehaster die Miete in Schweizer Fränklis bezahlen können, nicht? Und das heißt, dass man etwas tun muss, was eben nicht zu weit, was also nicht gerade unbedingt Arbeit sein sollte bei den Materialisten, wo man die materielle Gesellschaft weiter mit fördert und da ein stiller Teilhaber an der Verblendung ist. Es wäre gut, wenn man etwas tun kann, wo man sich und seinen Idealen noch treu bleibt, nämlich spirituelles Wissen oder spirituelles Leben zu verbreiten. Und man sollte, bevor man in die Verantwortung einer Ehe geht, diese Frage schon gelöst haben. In England zum Beispiel ist die Frage an die Devotees, die in die Ehe gehen möchten, wird die Familie erhalten werden? Das wird erstmal geklärt, weil so viele Chaos und so viele rote und schwarze Trauergemälde schon entstanden sind, weil diese Frage eben nicht gelöst wurde. Und dann denken die jungen Devotees nur noch an Schweizer Fränklis, weil sie nicht kommen. Nicht? Wann kommen denn die Fränklis hereingerollt? Und dann ist man nur noch auf der materiellen Ebene. Nicht? Das ist die Erfahrung. Warnung, ja, Tätigkeit. Um sein... Nun, Srila Prabhupada hat einmal etwas gesagt, was ich persönlich für sehr, sehr praktisch finde. Wenn wir jetzt herausfinden wollen, was ist unser Vana, ist das nicht so einfach. Weil wir haben so viele Schichten in unserer komplexen westlichen Psychologie. Auf der einen Schicht sind wir ein Intellektueller, auf der anderen Schicht ein Handwerker, auf der anderen Schicht ein Künstler, auf der anderen Schicht ein Revoluzzer, auf der anderen Schicht jemand, der nicht in eine Institution reinpasst, auf der anderen Schicht jemand, der den Schutz einer Institution aufsucht, um klarzukommen. Also es ist verrückt mit uns. Deswegen würde ich vorschlagen, wenn wir versuchen wollen, unseren Platz zu finden im Vana, dass wir eine einfache Testfrage, die ein Teil A und ein Teil B hat, anwenden auf unser Leben. Was tue ich gerne? Sehr wichtig. Und jetzt die zweite Frage, die genauso wichtig ist. Was fällt mir leicht zu tun? Ich zum Beispiel habe immer gedacht, ich wäre ein Musiker wie Jonathan im weltlichen Leben. Nicht? Weiß ich noch ganz genau. Und mein Instrument war Violine. Das habe ich festgelegt. Nicht? Und ich liebte also Violine, allein den Ton. Ich weiß nicht, läuft einem schon eine Gänsehaut vor Freude über den Rücken, wenn man es hört. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich liebte die Violine, aber es fiel mir nicht leicht, sie zu spielen. Ich konnte sie nicht mal stimmen. Nicht? Es war also einmal die Devotees, ich war sehr angehaftet ans Violine spielen, ehrlich gesagt, und habe im Tempel immer am Anfang, das waren die alten Zeiten, da war noch Platz für Individualisten, da habe ich also am Anfang jeden Tag eine Stunde violiniert. Jeden Tag. Und die Devotees sind dann immer reingeguckt. Und wieder, ja, den dürfen wir jetzt nicht stören. Das ist sehr ernsthaft hier und entschlossen hier. Ne? Und dann kamen sie immer raus und einer hat immer gesagt, das war der Saxophonist von Charlie Parker gewesen. Der hat Little Richard, der hat bei Little Richard gespielt. Also ein unmöglicher Krakeler. Nicht? Hat er immer gesagt, oh, hier kommt der Teufelsgeiger. Und dann fühlte ich mich unglaublich geschmeichelt, weil ich dachte, er spricht auf meine Staccato-Spiele ein, aber dann merkte ich, er machte sich lustig über mich. Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, es war echt ein kleines Problem. Es dauerte ein halbes Jahr, bis ich mich loslösen konnte von der Violine. Also ich liebte es zu spielen, aber es fiel mir nicht leicht, das zu spielen. Nicht so kann es sein, dass du irgendwie in der Halluzination lebst. Ich bin jetzt der große Manager oder der große Prediger oder der große Priester oder der große, was weiß ich, Lehrer der Menschheit. Aber es fällt dir nicht leicht, diese Position auszuüben. Und dann ist es bestimmt nicht dein Vana. Also ich glaube, das ist sehr praktisch für uns als Devotees, sich diese Frage zu stellen. Was will ich wirklich tun? Was liegt mir wirklich? Was wünsche ich mir? Und dann aber gleich noch die ergänzende Frage, was fällt mir leicht zu tun? Und dann hat man es ungefähr. Also dann sagen wir mal, dann kommt man auf die richtige Route, um es zu finden, sagen wir mal vorsichtshalber so. Für viele Devotees ist nämlich diese Frage mit dem Vana eine schwierige Frage. Also ich muss euch ehrlich hier beichten, wenn ich sagen sollte, was für ein Vana ich bin, dann würde ich sagen, also, ich will mir noch nicht so Gedanken drüber machen, denn ja, meine Devise ist Predigen und im Feuer des Predigens zu Schutt und Asche versinken und dann zurück zu Krishna gehen. Das ist bei mir meine Lösung, nicht? Aber das mag nicht für jeden praktisch sein, also deswegen halte ich das privat für mich. Das ist ein komplexes Thema. Also wir haben da so viele Schichten in unserer komplizierten Sache. Ein Devotee hat mir gesagt, weißt du, Sachinanda Maharaj, eigentlich sind wir ziemlich crazy im Kali-Yoga. Ja, das stimmt. Wir sollten ruhig mal ein bisschen demütig werden. So einen klassischen Brahmana oder einen klassischen Kshatriya, das sind also wirklich, wir sind ziemlich, wir sind im Kali-Yoga geboren. Also das kann man, glaube ich, ganz ehrlich so als subsumieren. Lass uns das finden, wo es am ehesten passt. Also was wir, wo wir uns wohlfühlen und wo, wir, wo es uns auch leicht fällt. Und da gibt es sicherlich, wenn wir so daran gehen, gibt es sicherlich Bereiche, wo sich die Devotees finden können. Also das kann man ja sehen. Ich gab einen Schüler, der beim Managen nie einschläft, aber manchmal bei der Vorlesung. Manchmal. Weniger, immer weniger. Fast jetzt nie. Ich hoffe, keiner ist enttäuscht über meine doch sehr, sagen wir mal, sehr, ich würde sagen, ich bemühe mich in dieser Antwort um Realität. Das ist manchmal wichtig im Leben. Habt ihr sonst noch Fragen? Wie heißt du? James, ne? Ja, James. Dann kommt eine Mail, ne? Ja, James Erfahrung ist, dass wenn er sich um Zufriedenheit bemüht auf der materiellen Ebene, dann kriegt man nur einen kurzen Schimmer und dann wird man wieder unzufrieden. Es stimmt, in meinem, was ich gesagt hatte über Zufriedenheit, das ist ein heikles Thema. Eigentlich gibt das nicht in der materiellen Welt, sondern nur so eine Idee davon. Aber trotzdem müssen wir in einer gewissen Weise natürlich, lass uns lieber das Wort empfinden, natürlich sein, entsprechend unserer Natur uns zu beschäftigen. Ich glaube, wir alle spüren, dass jemand, der natürlich ist, der ist auch ein bisschen zufrieden. Also zufriedener als jemand, der total überkandidelt und über irgendwo ist, wo er nicht hingehört. Ich spreche von einer sehr nur menschlichen Ebene. Das ist schon wahr. Ihr seid von der Bhagavatam-Vorlesung immer die hohen philosophischen Ideale bekannt. Das habe ich aber im ersten Teil, wenn man gesagt. Also das war da. Krishna im Herzen nie vergessen, wenn ihr es noch gemerkt habt. Also das war das Thema der Vorlesung. Ich spreche nur jetzt wie vielleicht davon, von dieser menschlichen Natürlichkeit. Gut, und dann haben wir ein natürliches Ende erreicht. Ja, es war ziemlich spät. Vielen Dank fürs Zuhören und bitte nicht vergessen, die Essenz der Vorlesung war: Krishna im Herzen einen Empfang bereiten. Darum geht es. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.